DW Menschen und Märkte.
Das Jahr fängt ja gut an. Neue Krise in Nahem Mittelost, weitere Krise an den Börsen Chinas und in der Folge an vielen anderen. Krisendauerbrenner, it's Hellas again. Und eine Krise kocht hoch, Russlands Streit mit der Türkei. Das sind die Themen in unserem Jahresauftakts-Podcast, zu dem Sie, Dirk Ulrich Kaufmann, herzlich begrüßt. Die Krisenherde Arabiens, des Maghrebs, des Nahen und des Mittleren Ostens, die kann man gar nicht lückenlos aufzählen, so viele sind es. Jetzt haben zwei Regionalmächte, das fundamentalistische Wahhabitenregime Saudi-Arabiens und die schiitischen Machthaber des Iran, die auf ihrer Seite des Korans genauso fundamentalistisch sind, diesen Schrecken einen weiteren hinzugefügt. Zur Vorgeschichte nur wenige Worte. Die Sunniten in Riad haben einen hohen schiitischen Geistlichen hingerichtet. In Teheran wurde die saudische Botschaft angegriffen. Die Saudis wiederum haben die diplomatischen Beziehungen zum Iran abgebrochen. Das alles ist schlimm genug. Was aber bedeutet das wirtschaftlich? Ursula Meyer in Frankfurt, wie reagieren die Märkte für Öl und für Gold?
Das neue Jahr hat kaum angefangen, da zeichnet sich eine neue Krise ab. Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran spitzt sich zu. Die Feiertagslaune ist vielen Börsenhändlern und Finanzexperten damit schon wieder vergangen. Michael Völler, Aktienspezialist von der ICF Bank AG, erzählt.
Die Anleger wurden im neuen Jahr so richtig wachgerüttelt und haben natürlich erstmal mit Argusaugen beobachtet, was der Markt macht und sind ein wenig geschockt.
Zu dem Konflikt im Nahen Osten gesellten sich noch Turbulenzen in China. Erneut enttäuschten Wirtschaftsdaten, die Kurse brachen ein, Frankfurter Börsenhändler sprachen von einem China-Crash. Das alles setzte den DAX gleich am ersten Handelstag des Jahres unter Druck. Für Gertrud Traut, Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen, ist das nur ein Vorgeschmack. Sie sieht noch mehr Krisenpotenzial in den religiösen Auseinandersetzungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Beide Länder sind Ölgiganten in der Golfregion. Die Wirtschaftsfachfrau warnt, sollte der Streit zwischen ihnen eskalieren, könnte das massive wirtschaftliche Folgen haben. Die Staaten könnten ihre Ölproduktion drosseln, was Öl deutlich teurer machen würde.
Das, glaube ich, wäre tatsächlich ein Bremsfaktor für alle erdölimportierenden Länder und würde das Wachstum deutlich abbremsen.
Bereits im Laufe dieses Handelstages hatte der Ölpreis zeitweise zugelegt. Dass er langfristig steigt, hält Carsten Pczeski dagegen für unwahrscheinlich. Das begründet der Chefvolkswirt der ING DiBa damit,
dass es scheinbar so viel Angebot gibt, auch von ölproduzierenden Staaten, die nicht im Mittleren Osten liegen, nämlich den USA, dass es so viel Ölüberschüsse gibt, dass auch so ein Konflikt die Ölpreise nicht nach oben treiben wird.
Entwarnung gibt aber auch Carsten Pczeski nicht. Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran birgt in seinen Augen eine ganz andere Gefahr. Er könnte Terroristen in die Hände spielen.
Sollte es dazu führen, dass wir halt mehr terroristische Anschläge bekommen, mehr terroristische Bedrohungen bekommen, als wir im Augenblick schon haben, dann hat das einen großen negativen Einfluss auf vor allem die westlichen Länder, aber wahrscheinlich auf die ganze Weltwirtschaft.
Denn dann würde insgesamt weniger konsumiert und investiert werden, erklärt der Chefvolkswirt. Sei es nun die Angst vor neuen Terroranschlägen oder vor einem steigenden Ölpreis, so oder so, die Unsicherheit wächst, auch unter den Anlegern. Das macht Gold als krisensicheren Rettungsanker für viele wieder attraktiver. Das Edelmetall legte etwas an Wert zu.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Ursula Meyer. Aus dem fernen Osten kommen auch bedrückende Nachrichten. In China stürzen die Börsen wieder ab. Das hatten wir im vergangenen Jahr schon ein paar Mal. Jetzt wiederholt es sich, obwohl Peking Konsequenzen aus der extremen Volatilität seiner Märkte gezogen hatte, um genau das zu vermeiden. Und nicht nur in Shenzhen verlor der Index gewaltig, auch an der Frankfurter Börse war das Beben zu spüren. Vom Epizentrum berichtet Markus Rimmele.
Es ist ein desaströser Start ins chinesische Börsenjahr. Schon gleich nach Handelsbeginn fallen die Kurse in Shanghai und Shenzhen heftig. Gegen Mittag stabilisieren sie sich ein wenig, um dann nach der Mittagspause weiter abzustürzen. Auch ein 15-minütiger Handelsstopp kann den Crash nicht aufhalten. Bei fast minus 7% in Shanghai ist dann Schluss. Der seit heute geltende automatische Stoppmechanismus wird ausgelöst. Der Börsenbetreiber schließt den Aktienmarkt vorzeitig um 13.34 Uhr Ortszeit. Auslöser für den Kurseinbruch sind offenbar schlechte Wirtschaftsdaten. Chinas Industrieproduktion ist im Dezember weiter geschrumpft, den fünften Monat in Folge. Das ergibt eine Umfrage des Market-Instituts und des Medienhauses Caixin. Als weiterer Grund werden die am Wochenende eskalierten Spannungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien genannt. Rätselhaft bleibt der heftige Ausschlag trotzdem. Er zeigt, wie instabil und erratisch Chinas Börsen sind, trotz massiver Eingriffe des Staates. Die Regierung kann einen solchen Crash offenbar genauso wenig kontrollieren wie die verrückten Kursanstiege früher, sagt Zhou Hao, Analyst bei der Commerzbank in Singapur. Das extreme Auf und Ab ist nicht zu beherrschen. Was da heute passiert ist, finde ich sehr eigenartig. Chinas Konjunktur schwächt sich immer weiter ab. Die Wirtschaft ist im vergangenen Jahr wahrscheinlich so langsam gewachsen wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Überkapazitäten, ein zu großer Staatssektor, ein schwacher Immobilienmarkt, eine darbende Exportindustrie schaffen Probleme. Doch das alles ist nicht neu. Und, sagt Zhou Hao, China befinde sich auf einem recht guten Weg. Die Wirtschaftspolitik im Moment ist eher gut. China versucht, die Überkapazitäten abzubauen und die Masse leerstehender Immobilien zu verringern. Ich verstehe nicht, warum der Aktienmarkt so negativ darauf reagiert. Die Kursverluste könnten auch eine Vorwegnahme gewesen sein. Seit dem Börsencrash vom vergangenen Sommer dürfen Großinvestoren keine Aktien mehr verkaufen. Dieses Verbot endet am Freitag. Das könnte die Anleger verunsichert haben. Auch andere asiatische Börsen wurden vom chinesischen Kurssturz mit in die Tiefe gerissen. Der Hongkonger Hang Seng Index und der Tokioter Nikkei rutschten tief ins Minus. Chinas Aktienmarkt hatte sich im vergangenen Quartal stabilisiert, nach einem historischen Kursverfall im Sommer. Der Shanghai Composite Index verlor zwischen Juni und August fast die Hälfte seines Wertes. Die Regierung in Peking konnte die Börsen in Shanghai und Shenzhen nur durch massive Eingriffe stabilisieren. Sie stoppte den Handel eines Großteils der Aktien, Börsengänge wurden verboten, Aktienfonds mussten Geld in die Märkte pumpen. Der Staat versorgte sie dafür mit unzähligen Milliarden. Nun geht die Sorge um, dass sich der Crash des Sommers wiederholen könnte.
Markus Rimmele aus Shanghai. Diese Sendung lebt beinahe schon von der Lust am Untergang, fürchte ich. Da tut es gut, wenn unter allen Krisen auch mal eine alte Bekannte auftaucht. Die Griechenland-Story. Ganz überraschend kommt es bei den Reformen im Lande zu einigen Verzögerungen, die, auch hier Überraschung, bei den Geldgebern zu Nervosität führen. Ralf Siener über den Stand der Dinge.
Aufhorchen lässt die Neujahrsbotschaft des griechischen Ministerpräsidenten die Geldgeber aus Brüssel. Seine Regierung werde keine unsinnigen Forderungen der internationalen Gläubiger akzeptieren, kündigte Alexis Tsipras gestern an, ohne weiter ins Detail zu gehen. Prompt warnte Griechenlands Notenbankchef die Regierung in Athen vor einem neuen Reformrückzieher. Ein Scheitern des EU-Rettungsprogramms für Griechenland wäre nach Einschätzung des Notenbankers äußerst gefährlich. Tsipras müsse endlich erkennen,
dass Regieren ein Rendezvous mit der Realität ist,
betonte auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble im vergangenen Jahr immer wieder bei seinen Pressekonferenzen in Brüssel.
Der Druck der Realität darf nicht gemindert werden.
Und zu diesem griechischen Realitätsdruck gehört, dass die Koalitionsregierung von Alexis Tsipras in diesem Monat mehrere umstrittene Gesetze durchs Parlament bringen muss, um weitere dringend benötigte EU-Milliarden zu bekommen. Dabei geht es um eine Rentenreform, die nicht nur eine deutliche Erhöhung des Renteneintrittsalters vorsieht, sondern auch Kürzungen sogenannter Sonderrenten. Außerdem sollen Steuerprivilegien von Landwirten gestrichen werden. Beide Gesetzespakete stoßen auf heftigen Widerstand des linken Syriza-Flügels. Doch ohne dessen Zustimmung geht es nicht, da die Links-Rechts-Koalition von Alexis Tsipras nur über eine hauchdünne Mehrheit von 3 Stimmen verfügt und sich die Opposition weigert, wie in der Vergangenheit, Tsipras aus der Klemme zu helfen und das von den EU-Geldgebern auferlegte Sparprogramm zu unterstützen. Wie dieses im vergangenen Sommer aufgelegte Reformprogramm mit einem Kreditvolumen von bis zu 86 Milliarden Euro jemals realisiert werden kann, darüber rätselt auch der Bundesfinanzminister.
Für die meisten ist die Imaginationskraft noch ein bisschen strapaziert, wie es gehen soll.
Griechenlands Premier hat jedenfalls die Vorstellung, dass das dritte Hilfsprogramm ohne Mitwirkung des Internationalen Währungsfonds IWF in Washington realisiert werden soll. Doch das wiederum lehnt die Bundesregierung ab. Und auch der Chef des Euro-Rettungsschirms ESM, Klaus Regling, hält die finanztechnische Kompetenz des Währungsfonds in Washington für unverzichtbar. Die Kernforderung des IWF, nämlich Griechenlands Schuldenberg zu verkleinern, der mittlerweile knapp 200% der Wirtschaftsleistung beträgt, wollen die Geldgeber der EU allerdings erst dann in Erwägung ziehen, wenn die Überprüfung der tatsächlich umgesetzten Reformen im Frühjahr abgeschlossen ist. Konkrete Fortschritte gibt es bisher vor allem bei der Privatisierung griechischer Staatsbetriebe. Im Herbst wird ein deutsch-griechisches Konsortium unter der Führung des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport das Management von 14 griechischen Regionalflughäfen übernehmen und eine staatliche Luxushotelanlage auf einer Halbinsel an der Küste Athens wurde an ein türkisch-arabisches Konsortium verkauft für 300 Millionen Euro. Bis zu den 50 Milliarden, die Griechenland insgesamt durch Privatisierungen einnehmen soll, ist es also noch ein weiter Weg.
Ein Bericht von Ralf Sina. Die nächste Krise. In der Türkei kocht gerade ein Streit mit Russland hoch. Die Präsidenten beider Länder, Putin und Erdogan, so ähnlich sie sich zu sein scheinen, sie mögen einander gar nicht mehr. Nach dem Streit um das Vorgehen gegen die Steinzeit-Moslems des IS, im Streit um das Verhältnis zu den Kurden und vor allem nach dem Abschuss eines russischen Militärjets durch die Türken, ja auch kein Wunder mehr. Moskau bringt jetzt zu Jahresbeginn eine Reihe von Sanktionen gegen Ankara auf den Weg. Markus Sambale mit Einzelheiten.
Die Liste der Branchen, die unter die Sanktionen fallen, ist lang. Türkische Firmen, die mit Russland in den Bereichen Bauwirtschaft, Lebensmittel und Textilien Geschäfte machen, stehen massiv unter Druck. Einige müssen ihre Tätigkeit komplett einstellen. Und die Folgen des Konflikts spürt auch die russische Bevölkerung. So ist die Türkei als eines der beliebtesten Reiseziele weggebrochen. Das trifft Millionen Urlauber, aber auch die Beschäftigten russischer Reiseanbieter. Wie stark die russisch-türkischen Geschäfte einbrechen, ist noch schwer abzuschätzen. Das jährliche Handelsvolumen lag zuletzt zwischen 20 und 30 Milliarden Euro. Ausgespart bleibt bei den Sanktionen der für Russland einträgliche Export von Weizen und Erdgas in die Türkei. Russlands Präsident Putin betont, mit den Sanktionen solle nur die türkische Führung getroffen werden. Doch schon seit Wochen sind viele Türken, die in Russland leben, verunsichert. Sie beklagen eine aggressive Stimmung und Schikanen der Behörden. Dieser türkische Studentenvertreter berichtet von Beschwerden seiner Landsleute aus mehreren russischen Städten. In Woronesch wurden Studenten exmatrikuliert, nur weil sie Türken sind. In Saratow gab es Schikanen der Polizei. Studenten wurden nach angeblichen Drogen durchsucht. Man hat Blutproben entnommen und sie fotografiert. Das ist schrecklich. Auch dieser türkische Ingenieur, der mit seiner Familie in Moskau lebt, ist besorgt. Es geht mir schlecht, ich schlafe nicht gut, bin nervös. Wenn ich Auto fahre, habe ich Angst, dass mich Polizisten anhalten. Was soll ich sagen? Wie soll ich mit ihnen reden? Ich weiß es nicht. Nach dem Abschuss des russischen Kampfbombers im November warf Wladimir Putin der Türkei Verrat vor. Es folgten Anschuldigungen gegen den türkischen Präsidenten Erdogan, dessen Familie sei in Ölgeschäfte mit IS-Terroristen verwickelt. Überzeugende Beweise für diesen Vorwurf legte die russische Regierung allerdings nicht vor. Dmitri Trenin, der Chef des Moskauer Carnegie Centers, meint: Putin hat den Türken früher sehr viel durchgehen lassen. Viele der jetzt erhobenen Kritikpunkte kannte man schon lange. Russland hat diese Dinge hingenommen, um andere Ziele zu erreichen. Doch als Erdogan einen Verrat beging, wie Putin das nennt, da war die Freundschaft vorbei. Wladimir Putin verlangt von der türkischen Führung drei Dinge: eine Entschuldigung, eine Entschädigung und die Bestrafung der Verantwortlichen für den Abschuss. Der türkische Präsident Erdogan geht auf diese Forderungen bislang aber nicht ein und wird das wohl auch in diesem Jahr nicht tun.
Soweit Markus Sambale. Mit seinem Beitrag endet unser Podcast für heute. Das waren ja allesamt keine hoffnungmachenden Ausblicke. Aber das Jahr hat ja noch 362 weitere Tage und so rund 250 Podcasts. Da wird wohl auch mal eine gute Nachricht dabei sein. Jan Eisenberg in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich jedenfalls für Ihr Interesse an dieser Sendung. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.